Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Thomas Krulkel. Hallo Thomas.
Hallo Yannick, grüße dich.
Wir sprechen über Borussias Spiel am Samstag bei RB Leipzig, das in einer Hinsicht so endete wie jedes Spiel bislang bei RB, zum 10. Mal in Folge kein Sieg für Gladbach. Verrückt, dass jetzt auch schon 10 Gastspiele dort waren. Und naja, während es sonst schon mal ein paar Unentschieden tatsächlich gegeben hat, jetzt eine Niederlage, eine knappe 0:1 durch ein spätes Tor von Yann Diamandé. Aber Thomas, ja, das wollen wir natürlich ein bisschen aufdröseln, wie es dazu kam und warum. Das würde ich mal als erste These aufstellen. Eine 0:1 Niederlage, eigentlich das am wenigsten zum Spielverlauf und zum Chancenverhältnis passende Ergebnis war.
Ja, absolut. Im Grunde hat sich mit dem Ergebnis zunächst einmal ein Trend fortgesetzt. Also wenn Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig in der jüngeren Vergangenheit in der Bundesliga aufeinander getroffen sind, dann sind letztlich fast gar keine Tore gefallen. Das war schon in der vergangenen Saison so. Da gab es in Leipzig ein 0:0 und im Borussia-Park ein 1:0-Sieg der Gladbacher. In dieser Saison im Borussia-Park im Hinspiel ein 0:0 und jetzt ein 0:1. Ja, und du hast es schon angedeutet, es ist eigentlich angesichts der Chancenqualität ein sehr überraschendes Ergebnis, dass es nicht weit mehr Tore gegeben hat. Auf der einen Seite kann man nämlich sagen, die Niederlage ist deutlich zu niedrig ausgefallen aus Gladbacher Sicht. Und auf der anderen Seite kann man sagen, die Gladbacher waren knapp dran an einem Punktgewinn. Und das alles hat sehr stark mit Moritz Nikolas zu tun, dem Gladbacher Keeper, der Spieler des Spiels geworden ist und der Gladbach allen voran in der ersten Halbzeit, in den ersten 20 Minuten mit zwei überragenden Paraden im Spiel gehalten hat, sehr, sehr lange letztlich im Spiel gehalten hat, mit weiteren sehr guten Reflexen, so dass es also bis zur 80. Minute gedauert hat, bis Diamandé das 1:0 gemacht hat. Ja, und das ist trotzdem halt dann trotz eines ganz starken Keepers nicht gereicht hat zu einem Punktgewinn. Das lag dann eben an der fehlenden Kaltschnäuzigkeit der Gladbacher, die ihre 3-4 guten Gelegenheiten, und da waren mit Sicherheit auch zwei richtig, richtig gute Torchancen dabei, die sie haben halt nicht nutzen können. Und so kam dann dieses Ergebnis zustande.
Ja, das bestätigt einen Eindruck, den man in den letzten Wochen, ja eigentlich Monaten, von Borussia oft hat. Es passt dann halt selten irgendwie alles beziehungsweise genug zusammen. Ja, man hat wirklich also zwei ja richtig, richtig große Chancen. Kastrop in der ersten Halbzeit, frei vor Van de Voort und dann Chiarodia an die Latte, als es schon 0:1 stand. In der Schlussphase, das ist, wenn wir ehrlich sind, ungefähr doppelt so viel, was Großchancen angeht, wie sonst im Schnitt. Und dementsprechend kann man dann der Mannschaft vom Volumen her, weil es ja auch noch ein paar ganz ordentliche andere Chancen, gute Chancen gab, wenig vorwerfen. Aber ja, du hast schon gesagt, das Problem ist dann eben, dass du so viel zulässt. Und ja, man ist dann am Ende noch drin, hat noch einen Fuß in der Tür, das Gegentor fällt spät, man hat die Chance auf den Ausgleich. Aber wirklich, also die Gründe, warum das so war, kann man ja wirklich auf den Namen Moritz Nikolas kaprizieren. Ich weiß gar nicht, was war deine Lieblingsparade? Ich würde direkt mal ins Spiel, ich kann mich eigentlich fast nicht entscheiden. Natürlich war das dagegen die Laufrichtung mit dem Fuß gegen Baku schon ziemlich gut, aber der Reflex gegen Romelu aus kurzer Distanz, wie da der Arm hochschnellt, auch ziemlich gut.
Ja, also wenn du mich da drauf festnageln würdest, dann würde ich mich auch für die Romelu-Szene entscheiden. Bei der anderen, da gehört natürlich auch immer so einen kleinen Ticken eben Glück dazu, dass es noch reicht, den Fuß dort an den Ball zu bekommen. Ganz ähnlich eventuell dann die Szene in der zweiten Halbzeit mit Xaver Schlager, dessen Schuss halt nicht platziert genug war. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz einfach, dann so nah am Körper mit der Hand unten da zu sein. Moritz Nikolas hat wirklich, wie gesagt, mehrere richtig, richtig gute Paraden gezeigt. Wenn du mich festnageln würdest, dann würde ich auch sagen, Romelu, der Reflex, der war entscheidend. Ja, und absolut, Moritz Nikolas war es zu verdanken, dass es eben so lange 0:0 stand. Und die Gladbacher letztlich, wie gesagt, in einem guten, sehr, sehr ereignisreichen Spiel, vor allen Dingen halt in den ersten 30 Minuten, aber auch ihre Szenen hatten, da haben sie es geschafft, auch neben all dem, was sie defensiv zugelassen haben, offensiv aber auch eben ihre Nadelstiche zu setzen und nicht nur Nadelstiche zu setzen, sondern auch mal phasenweise das Geschehen auch in die Leipziger Hälfte zu verlagern. Das war ganz wichtig, um dann auch wieder Druck rauszunehmen. Allerdings die Anfälligkeit, gerade über die Außenbahnen, die war frappierend. Und da gehörte dann eben auch das nötige Spielglück dazu, zunächst mal das unbeschadet zu überstehen. Grundsätzlich hätte man sich sicherlich nicht beklagen können, wenn es nach 25 Minuten 1:3 steht beispielsweise.
Ja, Moritz Nikolas hat dann unterm Strich effektiv 2 Tore verhindert. Das ist ja so die neue Währung, um Torhüterleistungen zu messen. Also Paraden waren es 11, in Hamburg beispielsweise waren es 12, aber kann mich daran erinnern, damals haben wir vorgerechnet, dass das wenige Hochkaräter waren, eigentlich fast gar keiner, wenn ich mich zurückerinnere. Und jetzt haben wir allein bei Baku, habe ich gerade nachgeguckt, 0,71 verhinderte Tore und bei Romulo 0,66. Also ist auch wirklich statistisch gesehen sehr eng, was diese Paraden angeht, welche nun besser oder wichtiger oder wertvoller war. Aber vielleicht gehen wir mal rein in das Spiel, was auch das Personelle angeht. Das war ja vor allen Dingen, würde ich sagen, dahingehend interessant, dass Lukas Ulrich mal wieder in der Startelf stand. Lange was her. Er hatte ja dann erstmal die Chancen bekommen nach dem Abgang von Luca Netz, der zuvor ja immer die Nase vorn gehabt hatte. Dann hat er es nicht genutzt und Polanski hatte Gefallen gefunden und die Kombi hatte sich auch bewährt, dass eben Jens Kastrop links diesen Job bekommen hat als Schienenspieler. Nun aber Kastrop weiter vorne und Ulrich nominell in einer Viererkette links. Es war jetzt nicht die klarste Viererkette mit und gegen den Ball aller Zeiten, würde ich mal sagen. Aber Thomas, ja, die Geschichte mit Lukas Ulrich war dann eine relativ große an diesem Spieltag, weil etwas mit ihm passiert ist, was man wirklich, wirklich selten erlebt.
Ja, und im ersten Moment haben wir uns natürlich dann auch gefragt, war da vielleicht irgendetwas verletzungsmäßig, als Eugen Polanski sich schon sehr, sehr früh entschieden hat zu wechseln, nach einer halben Stunde Hugo Bolin zu sich gerufen hat und dann in der 32. Minute es dann tatsächlich schon zu dem Wechsel kam, Lukas Ulrich ausgewechselt wurde. Er hat dann sofort sein Gesicht im Trikot verborgen, die Hände über den Kopf gepackt, weil er wusste, dass das ein veritabler Fehlstart in dieses Spiel war. Er hat sich halt sehr, sehr schnell Unforced Errors, wie es Eugen Polanski später in der Pressekonferenz nannte, geleistet, die auch immer für extreme Torgefahr gesorgt haben. Sofort die erste Szene, wo er gestrauchelt ist, ohne jetzt wahnsinnigen Gegnerdruck zu haben. Die hat letztlich dann zum Pfostenschuss von David Raum geführt, hätte es ganz früh in der zweiten Minute schon 0:1 stehen können. Ich habe ab und an so das Gefühl gehabt, dass er durch Offensivszenen vielleicht jetzt ins Spiel findet, hatte dann auch ein, zwei Zweikampfgewinne auf seiner Defensivseite, aber eine Minute später kam spätestens dann wieder der nächste Bock, der zur nächsten Großchance geführt hat. Also es war eine ganz schwache halbe Stunde und da ist Eugen Polanski dann konsequent gewesen und hat gesagt, ich musste für die Mannschaft, im Sinne der Mannschaft dort wechseln. Und hat dann Jens Kastrop nach hinten gezogen. Du hast es ja angesprochen, Jens Kastrop hatte die Wochen davor die Position Lukas Ulrichs bekleidet und hatte das dort gut gemacht, Doppelpack in Köln beispielsweise erzielt. Also er ist auch aus der Position offensiv zur Geltung gekommen. Jetzt in diesem Spiel war es zumindest diesbezüglich auch aufgegangen, Kastrop weiter vorne zu platzieren. Er war der torgefährlichste Spieler, der torgefährlichste Gladbacher in der ersten halben Stunde. Danach musste er natürlich ein wenig seinen Offensivdrang zügeln. Aber Lukas Ulrich, nach ein paar Wochen ohne Spielpraxis zu bringen, hat sich ganz deutlich nicht ausgezahlt. Das wirkte so ein bisschen oder erinnerte so ein bisschen an die Situation mit Schoto Macino letzte Woche im Heimspiel gegen Heidenheim, als Macino für Tabakovic vorne beginnen durfte und letztlich komplett wirkungslos blieb.
Ja, da erinnern wir uns dran, dass Eugen Polanski ja die Maßnahme noch irgendwie sehr verteidigt hat oder die Leistung auch, ja, gar nicht so böse, stimmen würden behaupten, schön geredet hat, weil es eigentlich, ja, also war ja doch Stoßstürmer bei Borussia und hat aber diesen Job, sage ich mal, zumindest nicht so ausgefüllt, wie man das verlangen müsste. Ja, und jetzt bei Ulrich lässt sich ja auch wieder, finde ich spannend, ablesen, in welcher Lage Polanski so ist, wie so seine Wahrnehmung ist. Das ist ja der Klassiker, der immer gefordert wird, wenn ein Spieler komplett neben sich steht, einfach mal drastisch zu wechseln, diese Entscheidung zu treffen und ihn runterzunehmen, noch vor der Pause. Das macht man im Normalfall immer erst, wenn schon 0-2, 0-3 steht. Erinnere mich natürlich dran gegen Frankfurt. Da wurde das auch gemacht beim legendären 4-6, so würde ich es mal nennen. Jetzt ist es eben noch Schadensbegrenzung gewesen. Es stand ja 0-0 und stand danach auch noch sehr lange 0-0. Dementsprechend ist Polanski ja irgendwie zu loben für diesen Schritt. Andererseits denkt man sich, ja, was hat er denn irgendwie vor dem Spiel erwartet, wie ein Lukas Ulrich ohne große Spielpraxis und Rhythmus da gegen einen Shootingstar dieser Bundesliga-Saison aussehen wird, gegen Diomande, den stärksten Dribbler der ganzen Liga. Dementsprechend, ja, fragt man sich, was da der Gedanke war, jetzt in diesem Spiel dann was anders zu machen. Ich meine, er hätte ja auch direkt Kastrop da belassen können und Bolin bringen können. Das wäre eine Maßnahme gewesen, die, was so Laufstärke, Intensität und so weiter angeht, auch fruchten kann. Und man kann ja sogar noch weitergehen und sagen, Joe Skelly hatte bis dahin ähnlich schlecht gespielt, hatte jetzt nicht so dieses, dass er eigentlich mit Ball in den Gegner reinläuft oder den Ball so auf verheerende Weise verliert, aber ich erinnere mich daran, wie er vor der, glaube ich, Baku-Chance von David Raum stehen gelassen wird, auch in einer Art und Weise, die sehr, sehr dilettantisch aussah. Vielleicht ist es dann eher Joe Skellys Glück, dass da jetzt personell nicht die große Alternative unterwegs war und irgendwie Skelly ja ein gewisses Standing bei Polanski hat. Aber wenn man so ganz ehrlich ist und so die letzten Wochen auch nimmt, dann unterscheidet sich das jetzt nicht auf elementare Art und Weise.
Absolut korrekt. Das Spiel hat gezeigt, wie Borussia auf den Außenpositionen gerade in der Defensive aufgestellt ist. Unabhängig davon, dass Diomande der überragende Spieler bei RB Leipzig war und auch mit Sicherheit andere Bundesliga-Verteidiger große Probleme gegen diesen RB-Angreifer bekommen haben schon und auch in Zukunft noch bekommen werden. Auch ich kann mich erinnern an eine Szene, wo Philipp Sander, glaube ich, im Strafraum ausgespielt worden ist, also quasi auf dem Bierdeckel. Joe Skelly sah auch in einigen Szenen nicht gut aus. Zudem bekam er meines Erachtens auch nicht genügend Unterstützung, wenn David Raum nachgerückt ist. Er war ja mit der torgefährlichste Leipziger an diesem Tag. Franck Honorat entsprechend hat er auch gezeigt, warum eben es sehr selten vorkommt, dass er nochmal den Flügelverteidiger spielen darf. Also insofern, auf den Außenbahnen hat sich's in gewisser Weise entschieden, auch wenn das Gegentor selber dann eher durch eine, ja, eine Umschaltsituation nach einem Einwurf entstanden ist. Ein etwas unglücklicher Zweikampf, wo der Ball dann zu Christoph Baumgartner kommt und der dann Jean Diomande schicken kann. Insofern keine klassische Szene für den Spielverlauf. Der war geprägt dadurch, dass Gladbach eben auf den Außenbahnen unterlegen war und das über die gesamte Spielzeit nicht in den Griff bekommen hat. Also man kann nicht alles auf Lukas Ulrich schieben. Jens Kastrop hat das dann schon besser hinbekommen, aber insgesamt war es halt zu wenig, um dann am Ende bis zum Schluss die Null zu halten.
Ja, und wir wissen ja, wie wichtig das ist. Keine Mannschaft in der Bundesliga punktet schlechter, wenn sie Gegentore bekommt. So fasse ich mal die vielleicht etwas komplizierte Statistik zusammen. Also Borussia ist schon enorm darauf angewiesen. Man hat ja in 6 der 7 Spiele, die man gewonnen hat, die Null gehalten. Und wir erinnern uns dran, das einzige Spiel, in dem es nicht so war, gegen Köln, da gab es einen Elfmeter in der Nachspielzeit, also eigentlich auch ein gefühltes 0-0. Sprich, ja, man ist sehr abhängig davon. Und deshalb finde ich, dass die zentrale Defensive, so nenne ich es jetzt mal, mit dem Torwart und davor Kevin Dix und Nico Elvedi schon sehr, sehr wichtig ist in dieser Spielzeit. Auf eine Art und Weise vielleicht genauso wichtig wie die Tore von Haris Tabakovic, weil es ja viele Spiele, Thomas, wenn wir die so durchgehen, gab, in denen alle drei wirklich auch gut waren. Also jetzt nicht nur immer mal immer okay und nicht so viele Böcke, sondern wirklich auch richtig gute Spiele. Dementsprechend kommen diese zu Null-Spiele auch nicht von ungefähr, aber man hat jetzt in Leipzig eben wieder gesehen, dass man irgendwie dann am Ende auch die Null halten muss, um was mitzunehmen, weil es vorne nicht die Garantien gibt. Und in dem Kontext war es dann auch jetzt sicherlich nicht förderlich, dass Kevin Dix sich verletzt hat. Nach einer guten Stunde musste er raus. Da hat der Intensität dieses Spiels Tribut zollen müssen. Jens Kastrop später auch. Das ist auch eine gewisse Problematik, finde ich, dass er da selten 90 Minuten komplett durchhält und immer diese Wehwehchen hat, dann gibt es wieder Belastungssteuerung und. Meistens ist er einsatzbereit, aber da muss er schon auch noch gucken, dass er an seine Verfügbarkeit über die Trainingswoche und innerhalb der Spiele steigert. Ja, und dann kam eben Fabio Caruddia rein, der es Thomas in vielen Situationen ganz ordentlich gemacht hat, aber naja, dann hatte er den Lattenschuss am Ende und er spitzelt eben den Ball zu Baumgartner vor dem 0:1. Also auch wieder so ein zweischneidiges Schwert und damit auch wieder in gewisser Weise sinnbildlich für diese Borussia-Leistung. Also man könnte in Ansätzen wirklich positiv über den Auftritt reden von Caruddia, wie er dann reinkommt in einem Spiel, das noch völlig offen ist. Aber in zwei entscheidenden Szenen geht es eben nicht so aus, wie es aus Borussia-Sicht ausgehen sollte.
Ja, die Szene beim Gegentor, es ist halt unglücklich, dass das aus so einer Einwurfsituation und wo du im Grunde den Gegner vom Ball trennst, dass dann innerhalb von wenigen Sekunden sich so eine so ein Angriff entwickeln kann. Aus Chiarodias Sicht auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich gelaufen. Bei seiner Torchance trifft er den Ball auch nicht ganz sauber. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an bei beiden Szenen, die jetzt die Gladbacher in diesem Spiel hatten, sowohl Jens Kastrop als auch Fabio Caruddia. So ein bisschen an eine Szene aus dem Vorjahr in Leipzig beim 0:0. Da hat Gladbach eine ganz, ganz starke erste Halbzeit gespielt, war deutlich die bessere Mannschaft und hätte führen müssen. Und ich glaube, da gab es eine Szene mit Tim Kleindienst, der vor Gulaschi den Ball auch nicht so richtig kontrolliert bekommt. Der Ball springt zu hoch auf, dann versucht er ihn an Gulaschi vorbeizulegen. War eine ähnliche Situation wie Kastrop mit Van der Voort jetzt. Und Fabio Caruddia trifft den Ball nach meinem Empfinden eher fast so ein bisschen mit dem Bein als mit dem vollen Fuß und trifft dadurch die Latte. Das spiegelt ein bisschen das wider, was die Saison auch ausmacht. Also was Gladbach abgeht, ist halt mal so einen überraschenden Dreier vielleicht irgendwo zu holen in Spielen, wo sie durchaus ihre Chancen hatten. Jetzt muss man hier ganz klar sagen, in Leipzig war das Chancenverhältnis pro Leipzig. Das ist gar keine Frage. Das ist ein verdienter Leipziger Sieg gewesen. Aber die Chancen sind da und vielleicht mal eben so ein Spiel dreckig zu gewinnen. Das gelingt den Gladbachern nicht, erinnert sei an das 1:1 zu Hause gegen Leverkusen, wo Gladbach ganz klar in der ersten Halbzeit besser ist und dann ein sehr, sehr unglückliches Gegentor fast mit dem Halbzeitpfiff bekommt. Ich war aber auch in Stuttgart zu Saisonbeginn beim 0:1. Da haben die Stuttgarter Fans dermaßen gemurrt über den Vortrag des VfB und am Ende gewinnt er und darf sich feiern lassen, 1:0. Und selbst das 0:3 in Frankfurt hat nicht das widergespiegelt, was auf dem Feld zu sehen war, anhand von Spielanteilen, an Angriffsversuchen. Aber insgesamt fehlt halt bei Borussia dann immer etwas, fehlt auch der Tick. Das auch länger, über eine längere Phase ziehen zu können. In Leipzig war es deutlich zu erkennen, dass das, was in der ersten Halbzeit gut geklappt hat, in der zweiten nur noch ganz, ganz wenig zur Geltung gekommen ist, eben über gewisse Sequenzen dann mal Ballbesitz zu haben, diesen Druck mal rauszunehmen. Erst nach dem Rückstand hat Gladbach selber dann natürlich ein wenig Druck aufbauen können, hatte dann noch so 2-3 Standardsituationen, eben die Chance von Fabio Caruddia. Also insofern, es fehlt immer was und dabei würden solche Punkte mal richtig gut und Punkte vor allen Dingen eben halt nicht nur in Form von einem Remis, sondern mal einem Sieg. In Leipzig ist die nächste Chance verstrichen und über das, was jetzt kommt und was das bedeutet, darüber sprechen wir ja gleich noch.
Ja, was man sagen muss, diese Großchancen sind dann, also das gerade bei Caruddia ist ja dann auch im Kontext einer Standardsituation, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das da jetzt, wie der erste Ball kam, aber ne, da ist ja auch irgendwie Tabakovic verpasst und so. Hast du es noch mehr vor Augen?
Also es war eine Freistoßsituation aus dem halbrechten Raum, dann wurde er abgewehrt und Hugo Bolin hat dann von der linken Seite einen Ball nochmal reingebracht Und du hast recht, ne? Ich meine, das eine ist dann der Lattenschuss, das andere ist, dass dann zum einen Nico Elvedi, glaube ich, zum Abstauber kommt, aber nur mit einem langen Fuß, den blockten Leipziger. Und dann wird, glaube ich, Haris Tabakovic nochmal angeschossen und der Ball trudelt Richtung Linie, aber da stand ja nochmal ein Leipziger. Ein Quäntchen Glück, ich habe auch in der Szene, als Hugo Bolin gerade eingewechselt war und so einen zweiten Ball nach einem abgewehrten Standard vor die Füße bekommen hat, Das ist natürlich eine Zentimetergeschichte, wenn der Bichiabu seinen Fuß nicht so an den Ball bekommt, dass er den zur Seite abwehrt, sondern dass er den einfach nur unhaltbar abfälscht. Das sind Kleinigkeiten, aber die gehören halt dazu. Das muss man sich erarbeiten, erzwingen, solche Szenen. Und ja, da war es jetzt kein Glück, dass den Gladbachern da hold war. Auf der anderen Seite, und das haben wir ja schon besprochen, hätte es auch nach zwei Minuten schon 0-1 stehen können durch den Pfostenschuss von David Raum. Also insofern, ja, da muss man weiter hart dran arbeiten, dass es offensiv auch wieder besser wird.
Ja, und es jagt jetzt auch nicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit die nächste. Also dieses Glück, man muss ja nicht immer nur Spielglück nennen, manchmal ist ja auch Glück, hatte Borussia zum Beispiel im Abschluss gegen Heidenheim, erinnern wir uns dran, wie da die beiden Tore reingemurmelt werden, so muss man es am Ende nennen. Klar, ne, es waren herausgespielte Chancen, gut, bei Honorar, wie der Ball dann bei ihm landet, war auch sehr viel Flipper und Ping-Pong und alles, aber ja, dass der Ball überhaupt über die Linie geht, da hatten die Heidenheimer einen großen Anteil jeweils dran, also ja, man ist jetzt da auch nicht chronisch vom Pech verfolgt, es fällt dieser Mannschaft einfach sehr schwer, dann auch ein Spiel zu ziehen. Also ich glaube, wenn sie es verdient hat, dann macht sie es auch mal. Also oder das, was sie holt, ist dann in der Regel auch verdient, sagen wir so. Aber ja, genau, einfach mal ein bisschen mehr auch mitnehmen, als da hätte sein müssen, dann einfach die Tatsache nutzen. Ich weiß ja, was Polanski sagen will, wenn er das im Prinzip als positiv hervorhebt, dass es so lange 0-0 steht. Also es ist ja dann auch positiv, also ist ja nicht negativ, dass es 0-0 steht, aufgrund dieser Chancenkonstellation. Aber auf Strecke ist die Wahrscheinlichkeit halt größer, wenn du nicht so viele Chancen zulässt oder wenn du hinten sicher stehst, vorne halt mehr produzierst. Also es ist halt ein ständiges, ne? Irgendwo fehlt dann etwas und das zieht sich schon jetzt durch. Wenn wir dran denken, Borussia hat zwei Siege in der Rückrunde geholt und selbst die waren ja hart erkämpft, der Elfmeter gegen Union in der Nachspielzeit. Verdient unterm Strich, weil man da viel mehr fürs Spiel gemacht hat, weil man mehr Chancen hatte, aber es braucht dann halt dieses Quäntchen am Ende noch und gegen St. Pauli, ja, das war ja, glaube ich, so das Standardbeispiel dafür, was Spielglück ist. Da hat St. Pauli die erste große Chance, die geht nicht rein und Borussia wiederum ist dann deutlich glücklicher vor dem gegnerischen Tor.
Ja, du hast es gesagt, also es ist es fehlt etwas. Also ich glaube, das ist auch was Ruben Schröder nach dem Spiel in der Mixzone unserem Kollegen Carsten Kellermann gesagt hat in Leipzig, so dieses saubere Ausspielen von Situationen, dass du einfach die Chancen, die sich dir bieten, dass du das bestmöglich vorbereitest. Ich glaube, da gab es auch das eine oder andere gute Beispiel am vergangenen Samstag, das muss dann in so eine Partie dann auch einfach mal sitzen, dass du dir die Situationen, die aussichtsreichen Situationen, die du dir erarbeitest, dass du die eben halt sauber zu Ende spielst. Das ist dann insgesamt zu wenig der Fall. In den ersten 20, 25 Minuten hat das gut geklappt, aber das reicht halt eben nicht, wenn es eben nur so phasenweise gelingt, jetzt mal unabhängig davon, wie viel man hinten zugelassen hat. Das ist ja, sind ja wirklich zwei Geschichten, die in einem Spiel, die es gesondert dort zu bewerten gibt. Das eine muss deutlich weniger sein in so einer Partie normalerweise. Aber, haben wir schon gesagt, 0-0, der Torwart gehört genauso zur Mannschaft und darf natürlich mit einer klasse Leistung dazu beitragen, dass es so lange 0-0 steht. Aber eben auf der anderen Seite, ich kann mich erinnern an eine Szene in der ersten Halbzeit noch, wo sich Gladbach gut nach vorne spielt und dann ist, glaube ich, ein kleines Missverständnis zwischen Skelly, ein etwas ungenauer Ball und Philipp Sander gibt. Das sind riesige Möglichkeiten und davon gab es beispielsweise auch in Frankfurt so viele, wo man dann schlechte Entscheidungen trifft im letzten Drittel und da muss Gladbach insgesamt viel konzentrierter werden sauberer werden, dann lässt sich der Ertrag mit Sicherheit auch mit dem vorhandenen Personal steigern. Aber wenn das nicht besser wird, dann wird es, so wie du es skizziert hast, immer darauf ankommen, dass man hinten eben bestenfalls kein Tor kassiert, weil es sonst vorne zu wenig ist. Oder eben es ist eine ganz, ganz harte Nuss gibt. Du hast das Spiel gegen Union Berlin angesprochen. Das war verdient, aber es hat halt auch einen Elfmeter in der Nachspielzeit gebraucht, um das Spiel überhaupt zu gewinnen.
Ja, und es ließe sich viel leichter verkraften, nach einer okayen Leistung in Leipzig zu verlieren, wenn man davor in Heidenheim gewonnen hat. Dann, ne, der Druck, den macht man sich ja im Prinzip selbst. Man kann, und damit schwenken wir wahrscheinlich so ein bisschen über zur Gesamtsituation, froh sein, dass der Druck jetzt nicht von außen bislang erhöht wird, sprich durch Siege des FC St. Pauli. Der ist ja gerade so das Zünglein an der Waage im gesamten Abstiegskampf. Also so richtig kommt keiner von der Stelle. Das ist ja weiterhin so, dass die ganze zweite Tabellenhälfte sich damit beschäftigen muss und noch nicht raus ist aus dem Ganzen. Augsburg hat jetzt auch 33 Punkte, die haben 9 Saisonsiege, das ist vielleicht schon der Cut, okay, die sind 10. Aber Union Berlin hat als 11. den Trainer entlassen, Steffen Baumgart, weil man sagt, nee, das ist uns einfach zu wenig in diesem Jahr bislang und wir sind hier noch nicht aus dem Gröbsten raus. Und das könnte sich auch alles auf für viele Mannschaften dann vielleicht sogar dramatische Weise zuspitzen, wenn am Freitag der FC St. Pauli gegen den 1. FC Köln gewinnt. Das würde vieles verändern. Wenn es andersrum ausgeht und Köln gewinnt, dann können die meisten anderen relativ beruhigt sein. Das entscheidet der FC St. Pauli gerade sehr alleine, könnte man sagen. Und umso wichtiger, dass Borussia da gewonnen hat. Denn das ist, glaube ich, die Versinnbildlichung eines 6-Punkte-Spiels. Wenn man sich mal vorstellt, dass nur dieses eine Spiel wäre anders ausgegangen, dann wäre jetzt die Lage bei Borussia nochmal eine andere. So kann man natürlich immer sagen, ja, es sind so viele Mannschaften unten drin, der Abstand sind 5 Punkte. Von Woche zu Woche bleibt er jetzt gleich, aber die Zahl der Spiele wird weniger. Deswegen ist es verhältnismäßig komfortabel. Aber Thomas, die Frage ist ja, wie lange bleibt es das noch? Denn die Tabellensituation paart sich ja mit dem, was man einfach sieht an Entwicklung oder eben nicht vollzogener Entwicklung bei Borussia. Und das lässt ja nach wie vor die Befürchtung zu, dass diese Mannschaft vielleicht auch nur noch ein einziges Spiel gewinnt, dass man sich vielleicht mit ein paar Unentschieden durchgurkt bis zum Saisonende. Also diese ganz souveräne Rettung ist jetzt gerade irgendwie nicht unterwegs.
Nein, da ist jetzt eine große Chance ja schon liegen geblieben. Durch das Heimspiel gegen Heidenheim haben wir letzte Woche groß und breit thematisiert, im Grunde ja auch schon. Durch das Derby immerhin hat Gladbach bis zur 84. Minute geführt. Und wenn man alleine sieht, diese 4 verspielten Punkte, in beiden Fällen, weiß ich, hat die Mannschaft auch zurückgelegen. Das hätten auch Niederlagen sein können. Aber das sind 4 Punkte, wenn man die jetzt dazu addieren würde, dann wäre Gladbach 9. Grundsätzlich, du hast es schon gesagt, die halbe Liga befindet sich noch im Abstiegskampf, wobei mit jedem Spieltag natürlich dort Mannschaften jetzt eigentlich rausfallen dürften. Und das Spiel am Freitag hat natürlich diesbezüglich schon eine besondere Bedeutung. Und das heißt natürlich auch für das Spiel Gladbach gegen Mainz. Wenn Mainz gewinnt, ist die Mannschaft auf jeden Fall gerettet. Wenn Gladbach gewinnt, haben beide 33 und hätten in einem gewissen Szenario 8 Punkte Vorsprung bei dann noch ausstehenden 4 Spielen. Das sollte dann eigentlich auch durch sein. Also nach und nach werden sich jetzt Mannschaften verabschieden und dieses kurzfristige Ziel muss natürlich sein, aus Gladbacher Sicht, dass man eben schnellstmöglich dazugehört. Jetzt stehen erstmal 2 Spiele an gegen Abstiegskandidaten. Zum einen das Heimspiel gegen Mainz, dann die Partie beim VfL Wolfsburg. Aber eben das große Ganze zu sehen, wie verabschiedet man sich aus der Saison, das haben wir ja auch in den vergangenen Wochen schon thematisiert. Das ist ein wichtiges, man hat gesehen, wie viel die Stimmung kaputt machen kann, wenn man ein Saisonfinale liefert, wie es die Mannschaft im vergangenen Jahr gemacht hat und jetzt so überzeugend wie möglich in den letzten Spielen noch rüberzukommen, hilft an der einen oder anderen Stelle. Man darf aber nicht die Augen eben davor verschließen, was das gesamte Jahr halt gebracht hat. Und das war eine ganz, ganz schwierige Saison, in der sich die Borussen befunden haben. Und letztlich ist es vor allen Dingen halt dem November mit dem kurzen Zwischenhoch, dem Zwischensprint zu verdanken gewesen, dass es jetzt nicht noch deutlich ärger aussieht.
Ja, du hast gesagt, nach und nach werden sich jetzt Mannschaften verabschieden, ist die große Frage, vielleicht auch gar nicht. So wie diese Saison bislang verläuft, ist ja auch nach wie vor zuzutrauen, dass da vielleicht irgendwie 2 Spieltage vor Schluss noch 5 Teams so mitmischen und dann landet man eben immer beim FC St. Pauli, der das Stand jetzt bestimmt, aber kann ja dann auch eine andere Mannschaft werden, die am ärgsten dran ist und es vielleicht aber auch noch hinten richtig offen hält. Ja, damit, glaube ich, schwenken wir über, nicht nur zu meinem Spiel, sondern auch zu der Frage, wer soll es richten am Sonntag um 19:30 Uhr?
Aufstellungstipp.
Der große Rückhalt im Tor wird am Start sein, ist ja anders als im Vorjahr auch gesund. Das war sicherlich da auch ein großer Faktor, dass es hinten raus schwierig wurde. Moritz Nikolas, ja, man fragt sich so ein bisschen, was hat Julian Nagelsmann gegen ihn oder was können die anderen anführen, was für sich spricht? Eigentlich ist er ja wirklich, David Raum hat ihn so schön einen Schnapper genannt, fand ich toll, im ZDF-Sportstudio, dass Gladbachs Schnapper eine starke Leistung gezeigt hätte. Und das ist ja einfach auch seine Paradedisziplin, Bälle halten, Bälle abwehren, wenig Fehler machen. Da muss man ja wirklich dann schon mit der Lupe draufschauen, wie im Derby gegen Köln beim 3-3, dass man nicht denkt, ja, kann er da nicht hin? Und jetzt in Leipzig über alle Zweifel erhaben, 2 komplette Tore verhindert, Note 1. Und ja, das haben wir eben aufgezeigt, wird auch gegen Mainz nötig sein. Und davor, Thomas, wird es schon spannend aus diversen Gründen.
Davor wird es spannend, genau. Moritz Nikolas, verlässliche Größe, der würde selbstverständlich auch in meiner Elf im Gladbacher Tor stehen. Ja, und davor, da gibt's wahrscheinlich die eine oder andere Aufgabe für Eugen Polanski. Die eine ergibt sich schon alleine aus einer Situation aus der 59. Minute, glaube ich. Kevin Dix hatte einen Ball abgefangen, ist dann angetreten, wollte sozusagen den Gegenstoß direkt durch einen Sprint einleiten und weit ist er nicht gekommen. Nach ein paar Metern ist er vom Ball getrennt worden und dann ist er quasi sozusagen ausgelaufen und merkte, da ist was. Hat sich an die Innenseite des linken Oberschenkels gepackt und ich glaube, nach dem Spiel war auch zu sehen, wie er dann bandagiert aufs Feld humpelte. Insofern ist die große Frage, wie schwer ist er verletzt, / angeschlagen. Kann er am kommenden Sonntag schon wieder dabei sein? Wenn du mich fragst, ich habe da eher meine Bedenken und befürchte, dass Kevin Dix ersetzt werden muss. Die logische Folge wäre jetzt, dass, so wie es auch in Leipzig passiert ist, Fabio Chiarodia das Ganze übernimmt, als Linksfuß den linken Part in der Dreierkette zu übernehmen. Kota Takay steht auch wieder zur Verfügung. Der Japaner war am vergangenen Wochenende erstmals wieder im Kader, hatte ja jetzt auch mehrere Wochen wegen muskulärer Probleme aussetzen müssen. Theoretisch hat er dann eine weitere Trainingswoche in den Beinen und wäre sicherlich auch eine Option. Hat Kevin Dix auch schon auf der Position des linken Innenverteidigers vertreten. Das war beispielsweise in Frankfurt der Fall. Allerdings glaube ich eher, dass Chiarodia dann diese Rolle übernimmt und über die anderen beiden müssen wir wahrscheinlich weniger reden. Philipp Sander und Nico Elvedi würden jedenfalls bei mir dann mitverteidigen in der Dreierkette.
Ja, bei Chiarodia geht es jetzt ja auch darum, ja, wie groß ist der Glaube an ihn, wie geht es dann in der Zukunft weiter? Ich meine, sein Vertrag läuft in einem Jahr aus. Damit ist er eigentlich an dem Punkt, dass man sagen muss, naja, also verlängert er jetzt oder sagt man, boah, das Projekt ist irgendwie gescheitert im Sommer. So muss man es ja im Prinzip zuspitzen. Dementsprechend wäre es schon sehr vielsagend, wenn das Vertrauen jetzt nicht groß genug ist, um ihn gegen Mainz zu bringen. Ja, auch in einer defensiven Dreierkette auf seiner passenden Position, ohne dass man die anderen verschieben muss. Also ja, Das wäre dann schon ein sehr klares Signal, finde ich, auch gegen Chiarodia dann nach, wie viel, 8 Wochen Pause auf Takay zu setzen, nachdem man ja Chiarodia auch eingewechselt hat gegen Leipzig. Also ja, für mich Chiarodia der Favorit und auch dieses Gefühl teile ich mit dir, dass das bei Kevin Dix eher nach einem Ausfall aussieht. Die Frage ist, wie sieht das aus mit dem zweiten angeschlagen ausgewechselten? Ich habe es schon mal angedeutet, Jens Castrop ist da ja, was die Belastungssteuerung und Wehwehchen angeht, so das Stehaufmännchen. Im Prinzip die erste Einheit in der Woche setzt er fast immer aus. Entweder weil er was mitgenommen hat aus dem Spiel davor oder weil man präventiv arbeitet, wird er gegen Mainz spielen können. Es ist ja eine lange Woche.
Es ist eine lange Woche. Es ist ein Tag mehr Zeit für die Gladbacher und ein Tag mehr Zeit für Jens Castrop, seine Wunden zu lecken. Ja, er hat immer wieder die Probleme. Die hatte er auch schon in der Hinrunde und hat das, glaube ich, auch irgendwann mal in einem Interview zum Thema gemacht, dass er da noch beständiger werden will, dass er weniger Probleme haben möchte, Spiele besser durchstehen kann. Jetzt gab es die Situation im Derby in Köln, dass er sich am Fuß leicht verletzt hat, dass es da eine Schwellung gegeben hat, sodass er bei der südkoreanischen Nationalmannschaft in der Länderspielpause auch nicht viel mehr machen konnte als Kraft- und Lauftraining. An Fußballspielen war da nicht zu denken und das hat er eigentlich dann mitgebracht in die Vorbereitung auf das Heidenheim-Spiel. Entsprechend sah das Heidenheim-Spiel dann aus in dem Sinne, als dass er dort auch mit großen Problemen in der Endphase zu kämpfen hatte. Und aus dem Hamsterrad jetzt rauszukommen während der Saison ist gar nicht so einfach. Du hast es schon gesagt, dann muss wahrscheinlich die Hälfte der Woche ein bisschen präventiv geschaut werden, ein bisschen auf Erholung gesetzt werden. Und dann gibt es 1, 2, eventuell 3 Tage, wo er dann mit der Mannschaft trainieren kann. Er hat nun mal einen sehr intensiven Spielstil, ist sehr laufstark, aber dafür braucht er halt die 100%ige Fitness. Ich würde aber schon sagen, die Zeit wird reichen, wenn er jetzt wirklich nicht strukturell irgendwie eine Verletzung eingehandelt hat in Leipzig, dass die Zeit reicht, um ihn wieder so fit zu bekommen, dass er wieder in der ersten Elf steht gegen Mainz. Und er würde dann entsprechend, jetzt bei mir zumindest, würde er nach hinten rücken nach den Eindrücken vom vergangenen Samstag und Lukas Ulrich von Beginn an eben auf der Seite vertreten, / ersetzen. Das heißt, er wäre der linke Flügelverteidiger und ich mache jetzt einfach mal direkt weiter mit der rechten Seite. Es gibt halt nicht viele Alternativen zu Joe Skelly. Der Amerikaner hat immer wieder Spiele drin, in denen man sich erhofft, dass er an Stabilität dazu gewinnt und dann kommen wieder Spiele und das waren jetzt hintereinander jetzt auch die beiden Spiele gegen Heidenheim und Leipzig, wo er überhaupt nicht überzeugen kann. Aber es gibt wenig Alternativen für diese Position und Eugen Polanski setzt in der Regel auf Skelly. Insofern wird sich da auch nichts ändern. Deswegen meine Flügelzange Skelly Castrop. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, aus den von dir genannten Gründen genauso. Das ist ja sowohl bei Skelly als auch bei Honorar ähnlich, also für beide gibt es nicht so den direkten Backup, die direkte Alternative, außer dass Honorar ja auch die Skelly-Position bekleiden könnte, aber da hast du auch schon angeführt, warum das defensiv dann eher schwierig ist, sprich das fällt irgendwie weg und ja, dann landet man bei Skelly, weil jetzt eben auch sich nicht Ulrich so anbietet, dass man sagt, Castrop spielt rechts und weiter vorne, ja, ist dann bei Honorar ein ähnliches Spiel, genauso formschwach, genauso ein Kandidat, um mal von Beginn an auf der Bank zu sitzen. Das hat es ja gegeben gegen St. Pauli, als Bolin da gespielt hat, da hat Moya halb links gespielt, aber ja, könnte man natürlich auch mal probieren wieder, also finde ich jetzt auch nicht komplett verkehrt und das liegt vor allen Dingen daran, dass Franck Honorat seit Monaten jetzt diese Probleme hat. Ich glaube aber nicht dran, wir machen ja hier immer nicht wünsch dir was, sondern was wir glauben. Deswegen glaube ich, dass Skelly beginnt, dass Honorat beginnt, dass natürlich Yannick Engelhardt beginnt, dass, Thomas, ich vollende das jetzt mal halbwegs, vorne Haris Tabakovic beginnt und dann ist die spannendste Position ja dieser Halblinke, wobei ich davon ausgehen würde, dass sich Hugo Bolin genug dafür angeboten hat. Er hatte ja seine Abschlüsse. Er hatte diese Torschussvorlage, halten wir immer zugute, was die Chiarodia-Chance angeht. Und er bringt einfach vom Profil das mit, was man braucht. Es ist auch einfach seine Lieblingsposition, ne? Das hat er so im Interview bei uns gesagt, dieses Halblinke. Deswegen würde ich sagen, ist es, um es zusammenzufassen, fast eine Elf, die wir lange gegen Leipzig gesehen haben, mit dieser Ausnahme Chiarodia für Dix.
Ich gehe da im Grunde mit. Yannick Engelhardt und Rocco Reitz werden das Zentrum wieder besetzen. Und
ah, den habe ich schon vergessen, Rocco Reitz. Den muss ich auch noch erwähnen.
Davon ausgegangen, dass du das mit Sicherheit auch bei dir integriert hast entsprechend. Ja, Haris Tabakovic wird den Stoßstürmer geben. Und ich vermute auch, du hast es so gut gesagt, ist ja nicht Wünsch dir was. Ich könnte mir durchaus auch Bolin Moya vorstellen, so wie es gegen St. Pauli gelaufen ist, wobei man da auch ganz klar sagen muss, da waren beide jetzt nicht so ein Faktor. Das hat nicht so gut funktioniert, muss aber nichts heißen für die Partie gegen Mainz. Ich glaube, dass Franck Honorat in der Elf bleibt und dass es eben halt dann auch tatsächlich nur einen Platz gibt. Ja, und dann ist die spannende Frage, bleibt es dabei? Gibt es den Heimspiel Moya? Ich glaube, da hat er sich ja jetzt so ein bisschen zu entwickelt in den vergangenen anderthalb Monaten. Hat die Spiele gegen Union, Pauli und Heidenheim jeweils begonnen zu Hause. Auswärts durfte er da noch nicht ran in der Startelf. Oder eben Hugo Bolin, der mir jetzt eigentlich sowohl bei seinem relativ kurzen Joker-Einsatz gegen Heidenheim, aber auch jetzt in Leipzig ganz ordentlich gefallen hat. Da gibt's mit Sicherheit noch deutliches Steigerungspotenzial, aber ich habe so das Gefühl, dass er sich seinem ersten Treffer nähert, dass das Schussglück ihn vielleicht jetzt mal bald ereilen könnte. Deswegen setze ich jetzt einfach mal auf den Faktor und würde auch sagen, Hugo Bolin beginnt.
Ja, und was ist das für eine, ich nenne es jetzt mal so, Ohrfeige für viele Arrivierte, dass wir das ausmachen zwischen dem 22-jährigen Neuzugang aus der schwedischen Liga und dem 17-jährigen Rekordeigengewächs, dass wir wirklich sagen, das sind die beiden Besten für diese freie Position, wenn doch die Alternativen auch Kevin Stöger, Florian Neuhaus, Gio Reyna oder Schuto Machino wären. Aber ich sehe es ja genauso. Das geht für mich zwischen Bolin und Moya. Das sind die beiden, die ich da sehen möchte gegen Mainz. Und vielleicht sogar beide, wenn man sagt, Honorat bräuchte wieder diese Pause und soll vielleicht seine, ja, sicherlich nicht komplett verschwundenen Stärken dann von der Bank aus einbringen als Joker später. Ja, aber so ist die Lage bei Borussia, ne? Es gibt wirklich wenige Spieler, von denen man sagen kann, auf die ist komplett Verlass. Die sind gar irgend sowas wie eine Bank. Also das sind ja ganz, ganz wenige in dieser Saison, die da auch diese nötige Konstanz an den Tag legen. Das kann man von Spielern wie Bolin und Moya qua Alter, qua Erfahrung in der Bundesliga noch nicht verlangen. Aber sie machen es verhältnismäßig halt dann immer noch am besten und ja, versprühen so einen Hauch von Hoffnung in einer Lage, die ja, jetzt nicht dramatisch ist, was einfach an dem 5-Punkte-Abstand auf den Relegationsplatz liegt. Aber ja, es gibt dann doch viele, viele Fragezeichen und viele Antworten, die noch gegeben werden müssen bis Saisonende.
Ja, und du hast es ja schon gesagt, wie viel Druck letztlich auf dem Spiel am kommenden Sonntag, spätabends, 19.30 Uhr, dem letzten Spiel des 30. Spieltags liegen wird. Das können wir jetzt noch gar nicht prognostizieren. Es gibt ein paar Szenarien und nicht jedes ist angenehm. Mit richtig Druck kann es in diese Partie aus Gladbacher Sicht gehen. Sollten beispielsweise dann eben St. Pauli und auch Werder Bremen ihre Spiele gewinnen. Es sind ja generell einige direkte Duelle, sage ich jetzt mal, am kommenden Wochenende. Also da kann es viel Bewegung geben. Und Gladbach kann deutlich unter Druck sein. Jetzt muss man sagen, als es zuletzt wirklich unter Druck waren in Heimspielen gegen Union und gegen St. Pauli, ist es gut gegangen. Einmal mit einer meines Erachtens relativ überzeugenden Leistung gegen Union Berlin. Das war verdient, dieser Sieg. Das war für mich sogar das überzeugendste Heimspiel des gesamten Jahres, sogar fast mehr als das 4-0 gegen Augsburg, weil die Mannschaft da das ausgestrahlt hat, diesen Willen, dieses Spiel auch wirklich gewinnen zu wollen und das auch durchgezogen hat über die komplette Spielzeit, auch wenn natürlich fußballerisch noch das eine oder andere im Argen lag. Gegen Pauli war es dann, hast es ja eben schon mal erwähnt und gesagt, schon ein bisschen zittriger wieder. Aber da war der Druck in beiden Fällen groß und die Mannschaft hat geliefert in Form von Ergebnissen. Gegen Heidenheim hatte man dann wiederum nach der Länderspielpause das Gefühl, es war zu wenig Druck am Kessel. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel am kommenden Sonntag läuft, auch unter der Voraussetzung oder unter dem Aspekt. Zudem kommt noch hinzu, dass Mainz unter der Woche noch gefordert ist im Europapokal, sein Rückspiel hat im Viertelfinale der Conference League. Und das ist ja auch so ein Thema, was man normalerweise hat. Wie kann man das als Nicht-Europapokal-Teilnehmer ausnutzen, wenn man Mannschaften hat, die davor eine englische Woche spielen? Also ich bin gespannt, was das für eine Partie gibt. Aber ich würde dir jetzt mal den ersten Tipp geben. Ich habe häufig das Vergnügen, zuerst tippen zu dürfen oder den Vorteil, aber ich würde mich jetzt mal zurückhalten.
Ja, Mainz hat von den Post-Conference-League-Spielen unter Urs Fischer nur eins verloren, nämlich am Sonntag gegen Freiburg. Ansonsten sah es meistens sehr gut aus, so ein Punkt bei den Bayern, Punkt gegen St. Pauli, Siege gegen Mainz und Frankfurt. Gegen Bremen und Frankfurt, pardon. Aber Mainz so drauf, sie würden sich vielleicht sogar selber schlagen. Ich sage aber, niemand schlägt den anderen am Sonntag und das Ganze geht 1-1 aus. Und ja, damit irgendwie ist die Lage auch so, wie das Ergebnis aussagt, unentschieden.
Und genau das wollte ich jetzt mal da sozusagen provozieren damit, weil es nämlich genau das passiert, was ich schon mir gedacht habe. Ich wollte nämlich auch 1-1 sagen. Dann gehe ich mal auf ein anderes Ergebnis, bleibe aber beim selben Ausgang in dem Sinne und setze mal auf ein paar Tore mehr. Ich sage, es geht 2-2 aus.
Lange auch kein 0-0 mehr, oder? Vielleicht ist man dafür wieder
Wäre
Zeit.
Theoretisch auch eine Möglichkeit, aber ich habe so das Gefühl, dass dem 0-0 waren wir ja jetzt in Leipzig relativ nah, obwohl das Spiel es gar nicht hergegeben hat. Ich glaube eher wieder an so eine Heidenheim-Partie dann.
Na gut, aber es ist und bleibt unentschieden und welche Entscheidungen dann in welche Richtung fallen. Also erstmal rettet sich Borussia und wenn ja, wann? Und wie geht es dann weiter mit Eugen Polanski? Das wird spannend in den nächsten Wochen. Wir beobachten das weiter haargenau und machen erstmal einen Deckel drauf auf diese Folge. Viel Spaß am Sonntag gegen Mainz und wir hören uns danach. Bis dahin. Ciao.
Bis dahin.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de